Hallo, hier ist Bibletunes mit einer Spezialreihe zu den jüdischen Festen mit Asaf Zeevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein.
Danke Asaf Zeevi für seine Ausführungen zum Neujahrsfest der Juden heute und seiner Entstehung. Das hat uns jetzt mal so einen ersten Geschmack gegeben. Meine Aufgabe heute wird sein, den eigentlichen Bedeutungskern dieses von Gott angeordneten Festes zu erklären. Das Fest gilt den Juden, es ist uralt, aber es gilt auch heute und es ist topaktuell. Ich lese zunächst in der Übersetzung Hoffnung für alle, 3. Mose 3, 24 bis 25. Weiter ließ der Herr den Israeliten durch Mose ausrichten: Der erste Tag des 7. Monats soll ein Ruhetag für euch sein, an dem ihr euch mir zu Ehren versammelt. Zur Erinnerung daran sollen die Posaunen laut geblasen werden. Lasst an diesem Tag alle gewöhnliche Arbeit ruhen und bringt mir, dem Herrn, eure Opfer auf dem Altar dar. Zur Erinnerung daran sollen die Posaunen laut geblasen werden. Der hebräische Text sagt nur, eine Erinnerung durch Lärm. Knapp. Zwei Kapitel weiter in 3. Mose 25,9 erhalten wir einen Hinweis, was mit dem Lärm gemeint ist. Dort heißt es, und du sollst im 7. Monat, am 10. des Monats, ein Lärmhorn erschallen lassen. An dem Versöhnungstag sollt ihr ein Horn durch euer ganzes Land erschallen lassen. Hier geht es um den Yom Kippur, den Versöhnungstag, der im Fest der Trompeten 10 Tage vorher vorbereitet wird, eingeleitet wird. Hier, an dem ersten Fest Rosh Hashanah, da stehen diese Posaunen absolut im Vordergrund. Es wird klar, wie der Lärm, von dem in unserer Stelle die Rede ist, produziert wird, nämlich durch das Blasen des Widderhorns, dem Shofar, welches einen enorm durchdringenden, intensiven Klang hervorbringt. Damals bis heute war das Blasen des Widderhorns ein entscheidendes Element dieses Festes. Wird es geblasen, sollen sich alle versammeln zu Yahweh in einer heiligen Versammlung. Sie sollen alles stehen und liegen lassen und zum Tempel gehen, beziehungsweise heute zur Synagoge gehen, um sich dem Gott Israels zuzuwenden. Wo in der Bibel treffen wir auf das Widderhorn, beziehungsweise auf den Klang des Widderhorns? Wir treffen auf das Widderhorn an einer entscheidenden Stelle, nämlich in der Opferung Isaaks durch Abraham. Nachdem der Engel des Herrn Abraham Einhalt geboten hatte, erblickte er den, der anstelle von Isaak sterben sollte. Ein Widder, dessen Hörner sich im Gestrüpp verfangen hatten. Seitdem gibt es eine jüdische Tradition, die das Widderhorn als heilig erklärt, als ganz besonders, als Instrument der stellvertretenden Erlösung. Das ist eine geistliche Auslegung der Juden, der ich mich voll anschließe. Für uns ist der Widder mit seinen im Gestrüpp verfangenen Hörnern ein Bild für Jesus, der es gestattet hat, dass seine Kraft, die Hörner sind ja auch ein Symbol von Stärke, am Kreuz gebrochen wurde. Wir treffen auf den Klang des Widderhorns dann am Berg Sinai, an dessen Fuß Israel versammelt war. Yahweh, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, kam auf den Berg herab und kündigte sich an mit ohrenbetäubenden Widderhornklängen, die alle zum Erzittern brachten. Gott kam herab, um König seines Volkes zu sein, um es von nun an zum Segen zu regieren. Wir spüren die Bedeutung des Widderhornklangs auch stark im Psalm 47. Gott ist emporgestiegen unter Jauchzen. Der Herr beim Schall des Horns. Singt Gott, singet, singt unserem König, singet, denn Gott ist König der ganzen Erde. Singt ein Psalm. Gott ist König geworden über die Nationen. Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. Da wurde gejubelt, gejubelt unter dem Klang von Hörnern. Auch Asaf hat diesen Zusammenhang erwähnt. Rosh Hashanah feiert das Kommen des Königs. Genauso ist es. Die Hörner künden den König an. Doch es kommt noch besser. In seiner großen Endzeitrede in Matthäus 24, 25 sagt Jesus selbst, sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Was für eine Prophezeiung! Posaunenschall ist eine Übersetzung des griechischen Salpings und dieses wiederum ist eine Übersetzung von Schofar, Widderhorn. Er wird seine Engel mit mächtigen Widderhornklängen aussenden. So müsste es eigentlich übersetzt werden. Der Herr selbst, so sagt Paulus, wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes, wiederum ist hier das Widderhorn gemeint, werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und Johannes vergleicht doch glatt die Stimme von Jesus selbst mit dem Klang eines Widderhorns. Zweimal in seiner Offenbarung, übersetzt mit Posaune, aber das Widderhorn ist gemeint. Der Klang des Widderhorns verweist auf die mächtige Stimme Jesu, die aufrüttelt, aufweckt vom geistlichen Tod und aufweckt vom körperlichen Tod, wenn er sich als König nähert, um uns zu regieren, zuerst als Herzenskönig und dann als König der ganzen Welt. Dann haben wir noch das Wort Erinnerung. Das Fest beinhaltet eine Erinnerung durch das Blasen des Widderhorns. Die karge Formulierung lässt, wie so oft im Hebräischen, mehrere Deutungen zu, die zusammenklingen, die miteinander ein Ganzes bilden. Erinnerung. Wer erinnert sich hier an wen? Israel erinnert sich an Gott. Aber genauso und noch viel mehr erinnert sich Gott an Israel, an sein geliebtes Volk, es zu segnen, zu heilen, zu sammeln, es hier auf der alten Erde und endgültig auf der neuen Erde in sein Land und in seine Stadt zu führen, um König über es zu sein. Wie können wir nun als Nichtjuden dieses Fest feiern, in ihm leben? Die Liste ist nicht erschöpfend, aber einige Vorschläge möchte ich doch machen. Indem wir die oft leisen, aber doch intensiven Klänge des Horns in unserem Gewissen, in unserem Herzen vernehmen und darauf reagieren. Gott nähert sich als verborgener König, sozusagen auf einem Esel reitend, und ruft uns zur Umkehr. Er ruft uns wieder zu sich, wie er Adam gerufen hat. Wo bist du? Ich erinnere mich an dich. Ich vermisse dich. Wir können das feiern, indem wir einzelne Tage, aber auch mal mehrere Tage reservieren als Tage der Erinnerung. Als Tage, in denen wir uns in besonderer Weise bereit machen für eine neue Ankunft des Königs in unserem Leben. Wir lassen unsere Arbeit, gönnen uns eine längere Zeit der Ruhe und warten auf den König. Wir können das Fest feiern, indem wir uns freuen und uns vorbereiten auf den ganz großen Tag und den ganz großen Klang des Widderhorns, wenn Jeschua HaMashiach, Jesus der Messias, der König, vom Himmel herabkommen wird, um sichtbar und offiziell die Herrschaft über die ganze Erde zu übernehmen, indem wir die Hoffnung auf dieses Kommen nicht aufgeben und Jesus treu bleiben. Es gäbe noch einiges zu sagen zu diesem Fest, doch die Zeit reicht nicht. Aber eine kleine Brücke zum jüdischen Rosh Hashanah, der heutigen Ausgestaltung des Festes unter den Juden, möchte ich noch bauen. Vermutlich ab den Zeiten von Nehemia haben die Juden aus dem Fest des Hornblasens zu feiern am 1. des Monats Tischri das Neujahrsfest gemacht, haben mit ihm das Jahr begonnen. In der Bibel ist aber ausdrücklich von Gott angeordnet, dass der Monat Nisan, der zwei Monate vorher kommt, in dem das Passafest gefeiert werden sollte, der erste Monat des Jahres sein sollte. 2. Mose 12, Vers 2. Asaf Zevi hat als Grund das landwirtschaftliche Jahr angegeben. Vieles in der Landwirtschaft läuft zum Monat Tischri hin aus. Ich füge einen weiteren Grund hinzu. Das Ahnen der Israeliten von der Kernbedeutung des Festes, in der Begegnung mit dem König oder in der Vorbereitung auf die Begegnung mit ihm, läuft vieles aus und Neues beginnt. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und wenn Jesus wiederkommt, beginnt sowieso ein neues Zeitalter. Eine neue Welt wird geboren, eine neue Zeitrechnung beginnt. Es passt also. Während Rosh Hashanah werden Apfelstücke in Honig getaucht um der Hoffnung auf die Süßigkeiten des nächsten Jahres Ausdruck zu geben. Ich sehe noch mehr darin. Die Hoffnung auf die unendlichen Süßigkeiten der Gemeinschaft mit Jesus in der kommenden Welt. Ein gutes und süßes Jahr, so grüßt man sich an diesem Tag. Man grüßt sich auch so, eine gute Einschreibung für das neue Jahr. Gemeint ist die Einschreibung in das Buch des Lebens, wünschen sich Juden am Ende des Abendgottesdienstes von Rosh Hashanah in der Synagoge. Auch das passt. Mögen wir mehr und mehr in der Wirklichkeit dieses Festes leben. Mögen wir die kleinen Widderhörner heute aufmerksam hören. Mögen wir das große Widderhorn am Schluss der Zeit mit Freuden hören und nicht mit Schrecken.